Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in unserer heutigen Sendung sind wir tief im amazonischen Regenwald im Grenzgebiet Brasiliens zu Venezuela beim indigenen Volk der Yanomami zu Gast. In der heutigen Sendung sprechen wir mit Dr. Gabriele Herzog-Schröder. Sie ist Ethnologin am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der LMU hier in München. Sie hat bei ihren Feldforschungen das Leben der Yanomami geteilt und gewährt uns heute einen Einblick in Kultur, Lebensweise und Alltag der Yanomami und wie ihr Territorium von außen bedroht wird von Goldsuchern, Siedlern und der brasilianischen indigenen Politik. Nach Well All Right von Johnny Cash geht es los. Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. In der heutigen Sendung wollen wir gemeinsam mit Gabriele, Ethnologin an der LMU, auf das indigene Volk der Yanomami, ihre Lebensweise, ihren Umgang mit dem Regenwald als ihrem Lebensraum und dessen Bedrohung blicken. Gabriele, wer sind denn die Yanomami überhaupt?
Also die Yanomami sind eine indigene Gruppe Südamerikas, die im nördlichen Amazonasgebiet leben. Sie leben im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien und zwar quasi um den höchsten Berg Brasiliens rum, könnte man sagen. Der höchste Berg Brasiliens ist der Pico da Neblina, ist ungefähr so hoch wie die Zugspitze und da praktisch die Abhänge bis runter zum Orinoco und weit darüber hinaus in Venezuela zum Tiefland hin und ins Einzugsgebiet des Rio Negro und des Rio Branco, also Zuflüsse zum Amazonas. Die Yanomami sind eine der größten, mehr oder weniger geschlossen auf einem Gebiet lebenden Indigenen Südamerikas, die als Gruppe mehr oder weniger im Wald leben. Teilen sich nur an den Rändern des Gebiets mit anderen Bevölkerungsgruppen und sind irgendwas zwischen 40 und 45.000 Leute, fallen also nicht in irgendein Programm von Endangered People. Die Yanomami sind schon über relativ lange Zeit weitgehend unter sich geblieben. Es gibt vier Dialekte oder Regiolekte, Dialektgruppen, und die Sprache der Yanomami ist erstaunlicherweise nicht verwandt mit irgendeiner anderen Sprachgruppe von den südamerikanischen Indigenen. Sie sind, es geben auch genetische Untersuchungen her, sind schon irgendwie über lange Zeit sehr unter sich gewesen. Die Yanomami sind in den letzten Jahrzehnten bekannt geworden. Also die Erstkontakte in verschiedenen Kontaktzonen. Relativ spät hat es stattgefunden. Also eigentlich erst so Mitte des 20. Jahrhunderts, oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Also in Venezuela waren so die Erstkontakte in den 1950er Jahren. Und auch jetzt bei den brasilianischen Yanomami im westlichen Teil, so in der Nähe vom Rio Negro, das war auch so um 52, 56, Anfang der 60er Jahre dann so, dass die Leute mehr und mehr mit Nicht-Indigenen in Kontakt, in Berührung gekommen. Es gibt verschiedene Debatten um die Yanomami, die Yanomami in den 80er, 90er Jahren sehr bekannt gemacht haben, ganz plötzlich sehr bekannt gemacht haben. Und es ist zum einen die Debatte um den amerikanischen Soziobiologen Napoleon Chagnon, der die Yanomami also als Ethnologe oder so soziobiologisch orientierter Ethnologe betrachtet hat als eine pristine Gesellschaft, also eine unkontaktierte Gesellschaft, noch so die richtigen, in Anführungsstrichen, Wilden, und gemeint hat, man könne bei diesen Leuten Dinge feststellen, die man eben, wenn es da mehr Kontakt und mehr Vermischung gab, nicht mehr so feststellen. Und man könnte so im Geheimnis des eigentlichen, wahren, ursprünglichen Menschen so mehr auf die Spur kommen. Und er hat die Yanomami als sehr gewalttätig und als sehr kriegerisch dargestellt und dafür auch Daten geliefert. Die sind dann von verschiedenen Kollegen zum Teil widerlegt worden und zum Teil anders interpretiert worden. Aber das war jedenfalls in der Wissenschaft also eine große, große Debatte. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, sie sind alle ganz, ganz friedlich und lieb und harmlos. Und sie haben eine ganz ausgeprägte, also wie ich es auch selber erlebt habe, eine ausgeprägte Körperlichkeit. Und die setzen sich schon auch auseinander. Sie setzen sich auch körperlich auseinander. Aber sie haben doch sehr, sehr viele Mechanismen, sehr ausgefeilte Mechanismen, friedlich miteinander umzugehen und Konflikte runterzukochen. Aber ein anderer Kontext ist natürlich in dem Zusammenhang, also jetzt ein weiterer Kontext, ist sehr viel wichtiger, nämlich die Bedrohung von außen.
Was ist denn dein persönlicher Bezug zu den Yanomami? Also wie bist du als Forscherin auf sie gestoßen oder warum gerade auf sie?
Das war Anfang der 80er Jahre, war ich noch sehr jung und es hat mich quasi dahin verschlagen. Ich hatte da gerade erst angefangen, Ethnologie zu studieren. Und mein erster Mann, der sehr früh verstorben ist, war Linguist und hatte den Auftrag, dort Sprachstudien zu machen. Und war da ein paar Monate. Und ich hatte in der Zwischenzeit sehr viel gelesen. Also damals war das noch möglich. Da habe ich einfach mal alles gelesen, was es darüber gibt auf Englisch und Französisch und Deutsch. Und dann bin ich da mit hingereist. Und zwar mit meinem damals anderthalbjährigen Sohn. Da haben wir dann ein gutes halbes Jahr gelebt. In einem Dorf, sehr abgelegen, südlich des oberen Orinoco und ohne Funkkontakt, ohne wirklich ohne irgendeinen Kontakt, also zu Fuß laufen, wenn man schnell läuft, wäre zur nächsten Missionsstation, wäre das 2, 3 Tage gewesen. Also mit dem Kind dauerte das dann auch noch mehr und waren dann etwas auf der Höhe, was angenehm war, weil es auch nicht mehr so gefährlich war mit der Malaria. Also weil es einfach höher war und die Insekten da nicht so, so gefährlich sind, waren wir ja sehr autonom, autark mit diesen Leuten. Und wir hatten natürlich Essen dabei, aber wir haben sehr viel auch so ausgetauscht mit denen. Und ich habe dann so 70, 80, 90 Leute sehr, sehr gut kennengelernt und habe mich auch in die Sprache so ein bisschen reingefuchst. Ich hatte vorher so eine Wortliste, so ein kleines Lexikon. Mittlerweile gibt es ja sehr viel bessere Lexika. Ja, und da habe ich dann so, eigentlich bin ich damit dann wirklich zur Ethnologin geworden. Ich habe vorher 2 Semester studiert gehabt, aber hatte so gerade so die Grundbegriffe der Ethnologie verstanden, habe aber vieles aufgeschrieben und habe dann angefangen zu studieren, eigentlich. Und nach dem Tod meines Mannes habe ich dann praktisch sein Forschungsprojekt damals im Max-Planck-Forschungsstelle für Humanethologie, also nicht Ethnologie, sondern Ethologie, das ist eine biologische Ausrichtung, habe ich dann dieses Projekt weitergeführt. Und genau, war dann gleichzeitig Studierende und Forschende und bin dann in den 80er Jahren noch mehrfach und auch in den 90er Jahren mehrfach und 2000, also ab 2000 war ich dann nur noch zweimal bei diesen Leuten und habe aber praktisch am Schreibtisch auch sehr viel Übersetzungen weiter betreut. Und ja, und heute sind wir natürlich per WhatsApp in Kontakt, ja. Allerdings auch jetzt von den Leuten, die ich damals kannte oder noch immer kenne, sind noch die wenigsten außerhalb des Gebietes und innerhalb des Gebietes gibt es keine Möglichkeit, WhatsApp zu kriegen. Aber ich bin jetzt vor 2 Jahren hatte ich die Gelegenheit, nach Brasilien zu reisen und bin da nach Maturacá, also praktisch vom Rio Negro rüber, südlich von der Südspitze von Venezuela, also ziemlich am Hang vom Rio da Neblina, diesem hohen Berg. Yanomami nennen den Japura. Jetzt hoffe ich, dass ich es nicht falsch gesagt habe, und war dort in einem oder 2 großen Dörfern und zu meiner großen Überraschung sprachen die denselben Dialekt. Das hatte ich mir vorher nicht klar gemacht, weil dazwischen, also Luftlinie sind es nur 250, 300 Kilometer, aber dazwischen ist ein gigantisches Gebirge und ich habe irgendwie gedacht, nee, die sind sicher anders. In diesem großen Dorf konnte ich mit denen Yanomami reden und das war ziemlich lustig für uns alle, weil ich war überrascht und die waren überrascht.
Als du dann dort gelebt hast, wie haben die auf dich reagiert? Also haben die dich akzeptiert oder da warst du ja dann eher der Sonderling, oder?
Genau, ich war irgendwie Kino und Theater und Zirkus in einem, also wir. Man muss sagen, dass in der Gegend haben die eigentlich damals, das hat sich auch historisch alles sehr stark verändert. Die Goldsucher sind ja jetzt mittlerweile auch in Brasilien, Entschuldigung, auch in Venezuela sehr unterwegs. Aber damals hatten die sehr, sehr wenig Kontakt mit Weißen und wenn dann mit Missionsleuten, also mit katholischer Mission. In dieser Region, weiter nördlich im venezolanischen Gebiet, gibt es noch eine evangelikale Mission. Aber das waren die Salesianer, die nach meinem Dafürhalten dort über lange Zeit eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Man sagen, eine sehr gute Menschenrechtsarbeit. Den Schutz, also das fand ich, da fand ich einige von ihnen, das kann man auch nicht pauschal sagen, aber einige von denen fand ich sehr, sehr gut. Und wenn, dann waren das Missionsschwestern, die gereist sind, ganz beherzte Frauen oder eben Padres. Und die Idee, dass da jetzt ein Mann und eine Frau und ein kleines Kind sind, also so eine ganz normale Familie, bloß eben weiß, und das fanden die schon toll. Das ist sehr, sehr herzlich, wenn ich da wiederkomme. Also fragen schon auch immer, warum ich nicht komme. Also da habe ich auch, wenn ich so drüber nachdenke, dann, also wenn ich drüber rede, dann werde ich schon sehr sentimental und denke mir, ich würde auch da gerne wieder hin. Und die hatten damals dort auf diesem Berg einen ziemlich intakten Schabono. Das Schabono nennt man so diese traditionellen Wohnhäuser, die heute in vielen, vielen Teilen aufgegeben wurden. Das heißt, es ist wie so ein Kreis von Pultdächern, also Dächer, die nach hinten runter zum Wald runtergehen bis zum Boden und nach oben ziemlich hoch, sozusagen in den Himmel hochragen. Und dann im unteren Teil leben die Menschen, hängen die Hängematten auf, haben in der Mitte zwischen den im Dreieck hängenden Hängematten ein Feuerchen, brutzeln. Also das Feuer ist auch meistens an, also oder glimmt oder so. Und da haben sie dann ihre Sachen, und ansonsten sind sie in den Gärten oder sind jagen oder sammeln. Und ich war viel mit den Frauen unterwegs, Sammeltouren gemacht und vor allem mit den Frauen eben. Ich habe ja dann später meine Dissertation auch über das Leben der Frauen verfasst. Habe viel Ritual mitgekriegt. An den späten Nachmittagen haben sie, ich, sind sich die, sind die Männer oft zusammengekommen, dann so stammtischmäßig gemeinsam mit den Trance versetzt und die Welt und alles, was so passiert, interpretiert. Und das ist, sind so politische Nachrichten. Da kommt ein Gast angelaufen und sagt, da und da ist jemand umgebracht worden. Oder da ist jetzt, da ist irgendwas, irgendwie hat einer erzählt, unter den Weißen schießen sie jetzt. Da gab es so einen Aufstand in Caracas. Und das wird dann sozusagen so, wurde so weiter erzählt, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann haben die Schamanen darüber gesprochen und das versucht zu interpretieren, zu verstehen, was das, wie das sein könnte. Und das habe ich so eigentlich fast täglich mitgekriegt und zum Teil Initiationen miterlebt. Und ja, und ich war irgendwie mit meinem Kind einfach auch da so im Dorf und haben dann Essen zubereitet und haben so versucht, soweit es irgendwie ging, ein bisschen mitzuleben. Und das war sehr prägend.
Wie muss man sich denn dann das Leben der Yanomami vorstellen? Also du hattest schon gesagt, sie sind also einerseits sammeln, sie haben aber auch Gärten, die sind nicht nomadisch.
Ja, es ist so ein Zwischending. Also über lange, lange Zeit haben sie fast die Hälfte ihrer Zeit wahrscheinlich nomadisch verbracht. Das heißt, sie haben feste, stabile Wohnstätte, haben die aber immer wieder aufgegeben und sind für einige Tage oder auch Wochen durch den Wald gezogen. Oft sind sie dann zu früheren Gärten, die nicht mehr voll Frucht tragen, aber immer noch ein bisschen, dort in die Nähe gezogen, haben dort temporäre Camps aufgebaut. Und in diesen Gebieten, bei den alten aufgegebenen Gärten, gibt es häufiger viel mehr Tiere. Jagdtiere, weil die Tiere also die wissen das auch und die versuchen dann eben auch die Früchte zu ernten. Und dort, ja, dort kann man dann auch, wenn man da nur alle paar Wochen oder Monate vorbeikommt, einfach auch mehr Jagderfolg erzielen. In der Zeit häufig, wenn sie über längere Zeit unterwegs sind, diese Institution nennt man Wayumi. Das gibt dann den Dörfern die Gelegenheit, wenn gar niemand da ist, dass die Insekten, die sich da eingenistet haben, absterben, wenn man lang genug weg ist. Was man als fremder Reisender immer nur einmal macht, das ist in ein leeres Schabono gehen. Also nämlich einfach so weit wie von den Sandflöhen innerhalb von Sekunden einfach übersät bist. Oder die stürzen sich dann auf dieses Stück Fleisch, das da auf zwei Beinen hereinmarschiert. Genau, oder, aber sie machen zum Teil auch, besuchen sie auch in einzelnen Familiengruppen befreundete Dörfer und leben dann dort ein bisschen mit. Ich habe es niemals in all meinen Aufenthalten erlebt, dass es keinen Besucher gab in der Gruppe, wo ich war, und dass alle sozusagen die gesamte Gruppe komplett anwesend. sehr viel Fluktuation. Aber wenn die meiste Zeit habe ich natürlich in der festen Siedlung verbracht. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, ich lese in der Literatur, dass ihr so viel unterwegs seid. Und dann sagten sie, ja, wir wollten gerade gehen, aber dann bist du dahergekommen. Da habe ich gesagt, nein, aber ich möchte, dass ihr das ändert. Und dann bin ich mit denen 3 Wochen oder so, bin ich unterwegs gewesen. Und es war sehr beeindruckend, weil tatsächlich dort, also in dieser Zeit, auch die Emotionalität eine andere ist. Also die lachen viel, noch viel mehr als sonst. Sie weinen sehr stark. Zum Teil gehen sie auch an bestimmte Orte, wo die zusammen, das, ja, die im Zusammenhang stehen mit der Erinnerung an Verstorbene, die sie auslöschen wollen. Also es passieren dann sehr merkwürdige Dinge, wie dass sie zum Beispiel in alten Müllhaufen rumstochern und bestimmte Bananenschalen da rausholen, die sie dann sorgfältig verbrennen. Ich stand erst mal da und habe mir gedacht, was soll jetzt das? Weil die andere Bananenschale wurde nicht verbrannt. Und sie mir dann ganz vorsichtig erklärt haben, dass dies die Bananenschalen von jemandem sind, der verstorben ist und dass sie sämtliche Spuren vernichten wollen. Sehr ausgeprägte, penible, der ausgelöste penible Umgang mit Tod. Oder auch es wurden Bäume umgehauen, wo der Verstorbene die Hängematte dran befestigt hat. Ja, und da wurde dann auch sehr viel geweint und sehr, sehr intensiv. Und ich habe es einmal erlebt, dass sie wilden Honig gefunden haben und den dann mit Wasser aufgeschwemmt haben. Und die Yanomami haben ja eine starke Droge, die vor allem von den Schamanen konsumiert wird, um die Visionen zu erlangen. Aber sie haben sonst keinen Alkohol. Das machen an sich die Yanomami nicht, aber da habe ich mitgekriegt, wie sie tatsächlich in so eine Art Metrausch gerieten. Ja, ist etwas, das man im Dorf nicht so mitkriegt. Also das war schon sehr, es gehört so zu den sehr speziellen Erlebnissen. Ja. Ja, und dann alle spätestens 3 Tage wieder neu, also weiter wandern, wieder ein neues Dach aufbauen. Dächer sind da nicht sehr groß. Hinten stehen die Füße raus und so. Guten Eindruck bekommen in diese nicht sesshafte Lebensweise. Es gab lange so eine Diskussion darum, sind die noch oder fast noch Jäger und Sammler und so gerade auf dem, also praktisch über den Kipppunkt zum Sesshaftwerden. Diese Debatten sind halt aber auch so einer Klassifikation geschuldet, die man sich früher, das hat man sich früher so vorgestellt. In dieser Region ist es ökologisch sehr gut adaptiert, wenn man Bodenbau macht und die Yanomami sind ganz hervorragende Kultivatoren für Banane. Die lassen aber auch die Gärten auch wieder sich beruhigen. Ja, die bauen, die betreiben diesen ökologisch angepassten Brandrodungsfeldbau. Kleine Parzellen, die dann wieder zuwuchern und wo die Erosion nicht, also oder auch der Wind nicht so reingehen kann. Es ist nicht riesengroß, es ist nicht mit Maschinen bearbeitet und es ist sehr viel zu zugedeckt. Also praktisch sie roden und das Gestrüpp hält auch den Boden feucht. Das ist sehr gut angepasst in Kombination mit Jagen und mit Fischen. Und zwar Fischen, kleine Fischchen. Und erst in den praktisch in den 50er, 60er Jahren kamen dann signifikant mehr Leute an die großen Flüsse. Und man merkt es immer, dass sie die großen Fische, dass sie für die eigentlich gar keine wirklich indigenen alten Bezeichnungen. Die haben früher nur mit kleinen Pfeil und Bogen, haben sie in den kleinen oder mit Körben oder so, haben sie in den kleinen Bachläufen im gebirgigen Hochland gefischt.
Wir haben jetzt einiges gehört über das Leben der Yanomami und wie Gabriele sie kennengelernt hat. Im zweiten Teil der Sendung wollen wir dann darüber sprechen, wie sie auf Einflüsse von außen reagieren, wie sie die Bedrohung ihres Territoriums durch Goldsucher und illegale Siedler und die brasilianische Politik wahrnehmen. Nach den Öko-News kommt der zweite Teil der Sendung zu den Yanomami.
Radio Rainbow.
Die Ökonachrichten.
Kopernikus Bericht zum Klimawandel veröffentlicht. 2023 war ein Rekordjahr. 1,6 Millionen Menschen von Überflutungen betroffen, mehr als 500.000 Menschen von Stürmen. Die wetter- und klimabedingten Schäden in Europa werden auf weit mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Zudem gab es die bisher höchste gemessene Zahl an Tagen in Europa mit extremem Hitzestress, die insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere gefährlich werden. Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle sei in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt um 30% gestiegen. Das sind einige Zahlen, die der Europäische Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO in einem gemeinsamen Bericht Anfang der Woche veröffentlicht haben. Die Wetterereignisse hätten nicht nur die natürlichen Ökosysteme belastet, sondern auch die Landwirtschaft, die Wasserwirtschaft und die öffentliche Gesundheit vor große Herausforderungen gestellt. Die vergangenen 10 Jahre waren nach UN-Angaben weltweit das heißeste Jahrzehnt seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Zugleich war das abgelaufene Jahr 2023 laut WMO das bisher heißeste seit Aufzeichnungsbeginn. Die zahlreichen Hitzerekorde zeigten einen Planeten am Rande des Abgrunds, warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Erde sendet einen Hilferuf. Protestcamp in Brasilia errichtet. Indigene fordern Landrecht und ein Ende der Gewalt. Seit Anfang der Woche haben indigene Völker Brasiliens ihr jährlich stattfindendes Terra Livre Protestcamp in der Hauptstadt Brasilia errichtet. Die Aktion steht unter dem Motto: Es ist das Land unserer Vorfahren. Wir waren schon immer hier. Das Programm umfasst Diskussionstage zu den Themen Netzwerke des Widerstands und Stärkung des Kampfes und die Herausforderungen für indigene Völker angesichts der Verabschiedung des vorläufigen Rahmengesetzes. In diesem Gesetz wird festgelegt, dass indigene Völker nur Anspruch auf Land haben, das sich am 5. Oktober 1988, dem Tag der Verkündung der Bundesverfassung, in ihrem Besitz befand. Sie fordern daher, dass das Gesetz für verfassungswidrig erklärt und bis zur endgültigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens ausgesetzt wird. Außerdem fordern sie ein Ende der Gewalt bei der Ausbeutung natürlicher Ressourcen wie Holz, Bergbau, illegale Jagd und Fischerei sowie bei Übergriffen im Zusammenhang mit Landraub. Abschließend soll eine Plenarsitzung über die internationale Artikulation zwischen den Völkern zur Verteidigung ihrer Rechte in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt stattfinden und die Wirksamkeit des Zugangs zur Justiz für indigene Gemeinschaften bewertet werden. Ausgebrannt. Neues Bündnis protestiert gegen Ausweitung der Holzenergienutzung. Ein neues, von Umweltorganisationen und Forschenden gegründetes Bündnis, Ausgebrannt, Bündnis gegen die Verbrennung von Biomasse, fordert heute mit diversen Aktionen deutschlandweit den Ausbau der Holzverbrennung zur Energieerzeugung zu stoppen und stattdessen Wälder zu schützen und wiederherzustellen. Holz sei keine nachhaltige Energiequelle. Der CO2-Ausstoß pro Energieeinheit ist bei der Holzverbrennung genauso hoch wie bei der Verbrennung von Kohle. Nachwachsende Bäume nehmen das CO2 zwar wieder auf, lange Jahrzehnte bleibt dabei jedoch eine CO2-Schuld, die die Wälder kaum mehr in der Lage sind auszugleichen. Denn mittlerweile sind die Wälder durch Schadstoffe, Insektenbefall und die Klimakrise unter starkem Stress. Der Holzeinschlag für die Energieerzeugung würde ihre CO2-Speicherleistung zusätzlich reduzieren. In Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens sei ein gesunder Wald unabdingbar. Die Forderungen des Bündnisses sind: keine Subventionen mehr für Holzheizkraftwerke oder private Holzheizungen, ein Stopp der in Deutschland erst beginnenden Mitverbrennung von Holz in Kohlekraftwerken und eine bundesweite Aufklärung über die klimaschädlichen Folgen von industrieller Holzverbrennung. Denn die Verbrennung von Waldbiomasse leistet keinen Beitrag dazu, dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Parasitäre Pilze töten Deutschlands Bäume. 90 Milliarden Bäume wachsen in Deutschlands Wäldern. Doch den meisten von ihnen geht es schlecht. Pilze greifen die von Klimaextremen geschwächten Bäume von innen an. Eine Freiburger Wissenschaftlerin will das nun verhindern. Er ist ein schwieriger Patient. Er kann nicht hören, sehen oder über seinen Zustand reden. Aber es geht ihm schlecht. Dem Baum. Seine Gesundheit liegt Katrin Blumenstein von der Universität Freiburg am Herzen. Sie ist Deutschlands erste und einzige Professorin für Baumpathologie. Die Biologin befasst sich auf Uni-Ebene mit den Krankheiten von Bäumen. Die Symptome sind bekannt: bröselige Stellen an der Rinde, gelb gefärbte Nadeln, das Absterben von Zellen, tote Äste und schließlich oft der Tod der Pflanze. Und der Klimawandel hat die Situation verschärft. Das Fachgebiet der Professorin sind Mikroorganismen, insbesondere Pilze, von denen manche für Bäume gut und wichtig sind, während andere zum sicheren Tod der Pflanze führen können. Als Beispiel für einen baumschädlichen Klimawandelgewinner nennt Blumenstein den wärmeliebenden Pilz Diplodia sapinea, der sich seit 5 bis 10 Jahren zunehmend in Mitteleuropa ausbreitet und Kiefern angreift, wenn sie durch die Hitze oder Wassermangel bereits geschädigt sind. Eine Folge zeige sich auch im Waldzustandsbericht der Bundesregierung. Dessen Daten zufolge ist der Anteil der deutlichen Kronenverlichtungen bei Kiefern innerhalb eines Jahres von 25% auf 28% im Jahr 2022 gestiegen. Das Thema Baumgesundheit ist auch in Städten zunehmend relevant. Kranke Bäume bergen Gefahren für den Verkehr und müssen gelegentlich weichen. Und wenn Pilze die Ursache sind, sei der Grund für Baumfällungen nicht augenfällig.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Unser Gast ist heute Gabriele Herzog-Schröder, Ethnologin an der LMU. Wir haben in unseren Sendungen immer wieder die Auswirkungen von Politik, Wirtschaft, Konsumverhalten und der Zerstörung von Ökosystemen auf indigene Völker zum Thema. Mit Gabriele blicken wir heute detaillierter auf die im amazonischen Regenwald lebenden Yanomami, bei denen Gabriele gelebt hat und zu ihnen forscht. Im ersten Teil der Sendung haben wir auf den Alltag der Yanomami geblickt. Im zweiten Teil wollen wir jetzt über die Folgen des Zusammenstoßens mit der Mehrheitsgesellschaft und die Auswirkungen auf ihr Leben sprechen. Gabriele, du hattest gesagt, es sind rund 40.000 bis 45.000 Yanomami, die auf einem relativ großen Gebiet leben. Wie sind sie denn untereinander in Kontakt und wie sieht der Kontakt mit der Außenwelt aus?
Das gesamte Gebiet ist ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg. Also es ist schon, da kennt schon nicht jeder jeden. Ja? Die haben aber alle Kontakt mit denen außenrum, also die nächsten und übernächsten und übernächsten Gruppen, also die kennen sich. Die Leute, bei denen ich war am Orinoco, die wissen von Brasilien, wobei übrigens im Jahr 83, wie ich das erste Mal dort war, da wussten die Leute in dem Dorf in Südvenezuela mit dem Begriff Brasil nichts anzufangen. Das kannten sie noch nicht. Und das ist ihnen natürlich mittlerweile sehr viel klar. Aber die Gruppe, in der ich war, war 70 Leute stark. Dann das nächste Mal waren es 100, das nächste Mal waren es 50. Also zwischen 50 und 120 war, über lange Zeit ist es so eine stabile Größe. Wenn die Gruppen sehr viel größer werden, werden die Konflikte größer. Und dann gibt es oft interne Konflikte, die dazu führen, dass sie sich wieder aufspalten. So ist es jetzt traditionell gewesen. Und dieses Rumreisen, dieses Wayumi, diese Institution des Wayumi, hat immer auch was mit Kontaktaufnahme zu tun, mit Kontaktpflege. Es gibt immer wieder auch Gruppen, mit denen man verfeindet ist. Es gab immer wieder auch größere Kriege zwischen einzelnen Gruppen. Und leider ist irgendwie die Idee der Rache auch sehr ausgeprägt. Das heißt, man darf sich immer nicht sicher sein, dass nicht irgendeiner nach 2, 3 Generationen nicht doch noch, jetzt muss man da noch mal was richtig stellen. Wobei das auch eine sehr interessante Frage ist, wie man das eigentlich letztendlich interpretieren müsste. Übrigens, wie ich vor 2 Jahren jetzt in Brasilien war, in dieser großen Gemeinschaft Maturacá und dem daneben liegenden Dorf, da habe ich die Leute gefragt, ob sie Wayumi machen. Und sie sagen, das haben schon die Großväter aufgegeben. Und da waren 4.000 Leute auf einem Haufen. Ja, ich habe da Gärten angeschaut. Die haben Gärten rundherum, aber mit diesen Gärten können die never ever sich ernähren. Niemals. Das bringt ja der Regenwald, gibt das nicht her. Das heißt auf Deutsch, die hängen ab. Tropf, ja, die hängen komplett ab Tropf. Die sagen, das sei nicht so, sie bräuchten das alles nicht. Also die haben da so eine Sprache darüber, von der sie wissen, dass das auch gut ankommt. Aber ich gebe das so nicht weiter. Die Rituale funktionieren zum Teil sehr, sehr gut, sehr traditionell, das finde ich schon erstaunlich. Aber die brauchen Geld, um Boote auszustatten mit Benzin, um die Flüsse hochzufahren, um dort Wild zu erbeuten, um ihre Gemeinschaftsrituale durchzuführen. Und das machen am Orinoco in der Gegend, wo ich war, bis heute laufen die Jäger los und sind dann eine Woche oder so unterwegs und kommen mit geräuchertem Fleisch zurück. Also die finden vielleicht auch direkt unmittelbar um das Dorf jetzt auch nicht jeden Tag das Tapir. Aber wenn die 2, 3 Tage gehen, sind die dort in einem Gebiet, wo sie Wild erbeuten können. Und da müssen sie nicht mit dem Boot fahren. Was irgendwie diese ganze Idee des unabhängigen Indigenen tatsächlich sehr konterkariert. Ich weiß, dass es in anderen Gebieten in Venezuela etwas weiter nördlich zum Ventuari hin, da sind die Leute ärmer. Also da ist der Boden ärmer. Da gibt es nicht so viel Wild. Da haben die Leute, also in dem Dorf, in dem ich am meisten war, immer gesagt, du, die essen Schlangen. Die haben auch Schlangen gegessen. Aber es waren gute, fette Schlangen. Aber die da oben, da im Norden, die würden Sachen essen. Oh. Aber die sind einfach, darüber gibt es auch Literatur, die sind einfach das ist das Zusammenwirken mit dem Boden, mit der Ökologie. Wir befinden uns hier ja auf dem Guyana-Schild. Das ist eine der ältesten Regionen der Welt. Und das ist total arme, ausgelaugte Erde. Bloß da, wo ich jetzt da war, da ist es diese Slopes, also diese Abhänge von dem Pico da Neblina, die haben in dieser Gegend nochmal wieder eine Fertilität hergebracht. Also es ist eine tolle Gegend, wo, wenn die Dörfer haben von 70, 80, meinetwegen auch 100 Leuten und das nächste Dorf ist nicht näher als 5, 6 Stunden Fußmarsch, dann ist da genug Fläche, wo sie mit ihren Gärten, die müssen sich ja immer wieder erholen, wo sie mit ihren Gärten hin und her rangieren können und genug Jagdwild.
Wie hat sich denn einerseits durch Kontakt, vor allem dann eben mit Weißen oder mit Nicht-Indigenen, das Leben verändert? Gibt es Sachen, die sie übernommen haben, Sachen, die sie komplett ablehnen? Ich weiß nicht, kann man das beobachten?
Also auch da gibt es sehr, sehr viel unterschiedliche Kulturen innerhalb der Yanomami. Die machen das zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt so ganz verrückte Sachen. Am Orinoco haben die über lange Zeit, wie ich da, also in den 80er, 90er Jahren viel war, die sind einfach barfuß gelaufen. Und immer, wenn ich Fotos gesehen habe von Yanomami mit Flipflops, wusste ich, das sind brasilianische. Das ist eine Grenze und die brasilianischen tragen Flipflops. Und die Venezolanen haben das einfach nicht gemacht. Also vielleicht in irgendwelchen Regionen, die ich nicht besucht habe oder keine Bilder gesehen habe oder so. Aber ich dachte, sehr schräg. Sehr, sehr schräg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, die Einflüsse sind natürlich immer Schule. Die Schulen sind an den Missionsstationen, wobei es keine Missionsschulen sind, sondern staatliche Schulen, die aber meistens über Missionspersonal praktisch operiert werden, ja? Also die Missionen organisieren sozusagen den Unterricht, aber das sind jetzt keine kirchlichen Schulen, absolut überhaupt nicht. Weder in Brasilien noch in Venezuela. Und auch das Gesundheitssystem. Es gibt immer wieder, also überall gibt es Gesundheitsposten, häufig sind dann Mediziner nicht lange da. Zum Teil werden sie verpflichtet, in die Provinzen zu gehen oder in die Peripherie zu gehen und sind oft überfordert. Dann gibt es immer wieder so Lichtgestalten, dass dann irgendwie eine Ärztin in Venezuela, eine Adriana, über Jahre, 20 Jahre oder so war die da und die konnte die Sprache und die hat das verstanden, sich da reingefuchst und die ist gereist und hat, glaube ich, vieles ganz gut, also wirklich gut gemacht. Und es gibt einen Oscar, das in Venezuela, der ist großartig. Also, aber manchmal gibt es auch so Initiativen, so jetzt helfen wir mal. Meistens wird das ja dann irgendwie in den Metropolen beschlossen, so dann machen dann irgendwie vielleicht übers Militär oder so. Dann gehen die rein und machen mal irgendwas. Und oftmals sind es dann sehr, nicht sehr, sehr keine nachhaltigen Aktionen. Aber klar, in den 70er Jahren letzten Jahrhunderts gab es Masernepidemien, sowohl in Venezuela wie auch in Brasilien, die noch wahnsinniges Unheil angerichtet haben oder auch andere Epidemien. Das sind natürlich ganz starke Player, also Schule und Gesundheitssystem. Und dann kann man natürlich sagen, also in Amazonien, sicher auch in anderen Gegenden dieser Erde, die digitale Revolution hat natürlich wahnsinnig viel verändert. In Maturacá, in Brasilien, wo ich war, da haben sie natürlich ihr eigenes Netz, da konnte man immer online sein. Aber überhaupt Fotos machen zu können, Dokumente zu haben, unter Umständen, die eben dann auch weg raus zu senden. Das ist bei den Yanomami, wie auch bei vielen anderen Indigenen, ist das eine Strategie. Also wenn da Leute sind, die politisch gut denken und sich gut vernetzen, wie zum Beispiel in Brasilien die Leute, also Hutucara, die Organisation, jene autonome Organisation um Davi Kopenawe und seinen Sohn Dario, Das ist natürlich großartig. Die können, die machen das hochprofessionell. Die haben ein Büro in Brasilia, die haben Büros in verschiedenen Orten, auch in Boa Vista und so weiter. Und wenn da Goldsucher aufschlagen, dann können die das melden. Ja? Die können das melden, sagen, hier passiert was. Und das war ja natürlich in früheren Jahrzehnten überhaupt nicht der Fall. Da war ein Dorf weg und dann wusste man nachher überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Natürlich auch Abhängigkeit. Du brauchst, wenn du eine Taschenlampe hast, brauchst du Batterien oder du brauchst ein kleines Solarpanel, um die aufladen zu können. Es hat viele Vorteile, aber das ist immer auch eine Abhängigkeit. Ich habe es auch erlebt, so praktisch Anfang der 80er Jahre, wie ich es das erste Mal da war, gab es ein Gewehr in diesem Dorf und es wurde aber nur praktisch zum Salut, für Salutböller verwendet, weil da hätte man sich nicht getraut, damit auf die Jagd zu gehen, weil das war verboten. Also das war irgendwie alles ganz verrückt. Also aber die waren einfach sehr gute Jäger damals und die konnten innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden konnten die Pfannenproben herstellen, mit denen sie sehr gut, sehr, sehr gut jagen konnten. Und die kommen auch immer wieder zurück. Sobald du ein Gewehr hast, bist du abhängig von dem, von der Mat von der Munition. Da muss dann wieder irgendwie einer kommen, der sagt, bring dir Munition mit. Das funktioniert dann wieder und dann funktioniert es wieder nicht mehr. Das andere ist Mache, ne? Also praktisch ist auch Status, Turnschuhe, ja? Flipflops, Turnschuhe, das ist ein Status. Aber klar, in dem Moment, in dem sie politisch integriert sind oder auch, ja, das war die Politik von Hugo Chavez in Venezuela, der hat dann auch die letzten Leute versucht, in ein politisches System reinzubringen. Und jetzt dürfen sie wählen und jetzt haben sie Abgeordnete oder dann haben sie Parlamente und dann gehen immer welche raus. Dann, ja, lernen die das Leben dort und müssen sich da auch auskennen. Das ist dann sehr zweischneidig. Ich will nicht sagen, dass sie alles verlieren. Oftmals werden sie sehr viel bewusster über das, was sie hatten, was vorher was wir so Kultur nennen, was ihnen gar nicht so klar war. Plötzlich kommen sie zurück und sagen, Mensch, das ist doch toll, dass wir das können. Was natürlich jetzt in Brasilien passiert und mehr vom Norden her kommend, auch in Venezuela, was ich so höre, das ist natürlich, dass durch diese Unruhen und diese Einbrüche und die Vertreibung und auch die Hilfsprogramme, dass das natürlich sehr viel Veränderungen bringt, oh ja, die mir schon Sorgen machen.
Ja, wo wir vom Teufel reden. Einer ist das Gold. In den letzten Jahren sind wieder vermehrt Nachrichten gekommen, dass immer mehr illegale Goldsucher auf Territorium der Yanomami vordringen. Teilweise auch Holzfäller, illegale Siedler. Bolsonaro hat das mit seiner Politik natürlich auch noch begünstigt. Wie wird das wahrgenommen oder wie versucht man sich dagegen zu wehren von Seiten der Yanomami, dass da das eigene Territorium und die eigene Lebensweise so angegriffen wird?
Auch da gibt es verschiedene Antworten. Also David Kopenawe ist sicher ein sehr erfolgreicher und meinungsstarker, also lauter Kämpfer gegen die Invasion, gegen die Goldsucher. Es gibt andere Regionen, wo mehr Yanomami mit kollaborieren. Viele Goldsucher, die auch Yanomami praktisch in den Gebieten, in die sie eindringen, überreden mitzumachen, Versprechungen machen, so dass sie zum Teil dann mitgehen. Was mir natürlich aber dazu einfällt, es sind ja nicht nur die Yanomami. Es ist ja wirklich eine Situation, die in vielen, vielen von Indigenen bewohnten Regionen ist dieses Problem der Fall. Also in Peru, das ist massiv. Und die Yanomami sind so bekannt geworden dafür, sind sozusagen Protagonisten und werden irgendwie auch gehört. Aber mir graut es immer, weil ich so denke, wenn wir von 5 Yanomami-Opfern des Goldrauschs hören, dann wissen wir, das ist nur die Spitze des Eisbergs bei den Yanomami, aber auch in ganz, ganz vielen Regionen Amazoniens. Und das Gold wäre ja nicht das Problem, aber das Problem sind eben die Methoden, wie es geschöpft wird, wie es abgebaut wird, das Quecksilber, das da in hohem Maße in Einsatz kommt, andere Chemikalien, die mit zum Einsatz kommen. Und es wird immer stärker, ja, technisch verfeinert. Ich glaube, dass das auch das Potenzial hat, oder vielleicht ist es auch schon geschehen, dass es wirklich auch die Yanomami zum Teil spaltet. Leute gibt, die sagen, mei, das ist halt so. Und damit machen wir jetzt lieber mit, als dass wir den Anschluss verpassen. Und es gibt andere, die sagen, nein, wir müssen das einfach grundsätzlich nicht machen.
Wie ist aktuell die Entwicklung? Also es gab mit der Abwahl Bolsonaros ja große Hoffnungen, dass es auch den Indigenen besser gehen wird. Es gibt erstmals ein indigenen Ministerium, geleitet auch von einer indigenen Ministerin. Ist die Hoffnung berechtigt?
Also ich finde, dass wir gar keine Wahl haben. Wir sollten auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben. Und ich finde, es passieren viele Dinge, die sehr hoffnungsfroh stimmen könnten. Oder dieser Tage wird die Biennale in Venedig eröffnet. Es gibt eine indigene brasilianische Künstlerin, die, glaube ich, sehr die Brasilien mitvertritt. Das ist schon, da passieren schon viele tolle Sachen, aber die Welt wird gerade sehr kompliziert. Es gibt so viele Fronten, ja. Klima, eins, ja. Es ist auch dort, gibt es starke klimatische Veränderungen, gibt mehr und mehr Menschen, gibt mehr und mehr Druck, das Ausbeuten von Ressourcen, das überschlägt sich ja alles. Es überschlägt sich ja tatsächlich alles. Und zwar überall, überall und gleichzeitig. Und insofern bin bereit, so viele Initiativen zu unterstützen oder mich einzubringen, so viel ich kann, und zu hoffen, dass sie einfach die guten Kräfte zu unterstützen. Das Kapital und diese ökonomischen Zwänge. Wir sollten einfach die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sich da dem entgegenstemmen muss, so kompliziert es ist. Aber ich glaube, wir müssen es tun. Die Yanomami und die Indigenen in dieser Region, ich habe auch mal vor nicht so langer Zeit mit einem Makelikade-Vertreter gesprochen, die haben gesagt, ach, ist der Venezuela, man weiß nicht, Brasilien, man weiß nicht, wie das weitergeht. Mit der Welt weiß man nicht, wie es weitergeht, aber uns wird es weitergehen. Mach dir da mal keine Sorgen. Wir haben zum Teil so einen Optimismus, ja, von dem ich mich gerne anstecken lasse. Wir müssen einfach gucken, was jetzt das Nächste ist.
Kann man von hier aus irgendwas unternehmen, um die Yanomami zu unterstützen oder Indigene in Brasilien oder in der Region? Auch Venezuela ist ja nochmal ein ganz spezielles Fall.
Ja, Fall. Also ehrlich gesagt, ich finde das jetzt, wenn wir über dieses Problem reden, ich finde, mit den Leuten zu sprechen, ob sie alle noch alle Tassen im Schrank haben, wenn sie Gold horten. Ja? Also einfach es gibt immer noch ganz viele Leute, die kapieren den Zusammenhang gar nicht. Die verstehen gar nicht, was ist los, wieso. Es gibt gerade jetzt, die Sicherheiten sind nicht mehr gegeben, man weiß jetzt nicht mehr, ja, mit diesen ganzen, der ganzen ökonomischen Unsicherheit, am besten, wir investieren in Gold, weil Gold ist doch sowas wunderbar, das ist so Traditionelles und es ist ein Wert und so. Nein, wir machen uns kaputt. Uns, die Indigenen, die Erde, das gibt diesen Zusammenhang. Mit jedem unserer Konsumgüter. Aber Gold zu horten, der geht einfach gewinnen. So ähnlich wie Fliegen.
Ja, vielen Dank, Gabriele, für deinen intensiven Einblick in das Leben und die Bedrohungslage der Yanomami. Es gibt viel, viel nachzudenken, aber auch nach wie vor viel zu tun. Wir müssen unseren Lebensstil überdenken, haben gehört, wie massiv die Auswirkungen sind des Goldbergbaus und der illegalen Goldsucherei im Gebiet der Yanomami, was für massive Folgen das für die ganze Sozialstruktur der Gruppe hat. Wer weitere Informationen rund um das Thema Yanomami, aber auch zu Indigenen generell, zu Zerstörung Ökosysteme, zum Schutz des Regenwaldes sucht, findet Informationen unter www.pro-regenwald.de. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Gabriele, und verabschiede mich bis zu unserer nächsten Sendung.